Und da ist auch schon der eine oder andere Veranstalter, eine Veranstalterin, die hat mich danach nicht mehr gegrüßt.
German Funny Bones. Gespräche mit komischen Menschen. Von und mit Tobias Mann.
Hallo da draußen, Tobias Mann hier und hier ist wieder German Funny Bones und heute unterhalte ich mich mit Gerd Knebel. Hallo Gerd.
Hallo.
Ich freue mich, dass du dir Zeit genommen hast.
Ja.
Gerd Knebel ist Komiker, Stand-Up-Comedian, Kabarettist, Sänger, Gitarrist, die eine Hälfte von Badesalz. Habe ich was vergessen?
Also als wenn ich jetzt irgendwie so ein Lieder mache, wäre, würde ich sagen, Mensch.
Natürlich.
Mensch.
Ein Mensch ist er auch, ne?
Ich bin ein Mensch.
Ein schöner Mensch auch. Ich sehe es, ihr seht es nicht, aber es ist ein sehr schöner Mensch, der vor mir sitzt.
Du bist aber halbschwul hier gerade.
Ja, du. Ich möchte gerne beginnen, dieses Gespräch wieder am Anfang von dir, am Anfang vom Gerd. Wo ging denn bei dir das Lustigsein los? Was ist denn so die erste Erinnerung, die du hast, wo du gesagt hast, hier Humor?
Kann ich dir sofort sagen.
Sofort?
Jerry Lewis.
Okay.
Jerry Lewis, als kleiner Junge, sind wir ins Kino gerannt und haben uns jeden Jerry Lewis Film angeguckt, jeden. Und es war einfach für mich immer der größte Comedian, den es gab.
Was hast du besonders gemocht an Jerry Lewis? Das Körperliche?
Ja, das Körperliche, genau. Das Körperliche, das Schnelle, diese ganz vielen, die Fähigkeit, sich in tausend Rollen zu verwandeln, auch so, auch optisch und das Körperliche, also extrem, ja. Und ja, also es gab kaum jemand, der einen so zum Lachen gebracht hat wie Jerry Lewis.
Und vor allem das Lustige ist ja, der Podcast heißt ja German Funny Bones, der hatte wirklich das, was man Funny Bones
richtig
nennt. Du hast den gesehen und du hast direkt das Gefühl gehabt, das ist lustig. Er hat noch nichts gemacht gehabt, im Grunde.
Ja, und der hat ja, es gibt ja den Film auch Funny Bones, ne?
Ja.
Wo Jerry Lewis ja einen älteren Komiker spielt. Und dann ist ja auch diese Stelle, wo sein Sohn auf die Bühne kommt, aber er muss kurz vorher nochmal, weil ihm schlecht ist, muss ja nochmal auf Toilette. Erinnerst du dich?
Ich erinnere mich dunkel, ja.
Und dann wissen aber alle, dass der Vater da ist und dann ruft das ganze Auditorium, ja komm mal raus, mach mal was. Und dann,
stimmt.
Und dann macht er einen kurzen Stand-up, so 3 Minuten.
Und erzählt hat voll den Erfolg.
Erzählt super Jokes,
ja.
Sein Sohn weiß davon aber nichts, kommt raus, erzählt genau dasselbe. Und kackt komplett ab.
Stimmt.
Und er wusste gar nicht, dass sein Vater das alles schon gebracht hat.
Stimmt.
Das ist echt brutal.
Ja.
Das
war dann so das Spätwerk. Er war schon älter, der Jerry Lewis.
Ja, genau.
Ja. Ich weiß noch zum Beispiel, an Silvester lief ganz oft der verrückte Professor.
Verrückte Professor war super.
Und wo er als Buddy Love dann reinkommt, das war irre, ganz, ganz großartig.
Ja, weil er sah ja super aus. Ja. Ne?
Und wie alt bist du da gewesen, als das?
Schon ganz, ganz jung. 4 oder 3, 2, 1.
Ja, wirklich?
Also als kleiner Junge haben wir das gesehen. Ja, in erste Klasse, ja.
Und hast du das dann nachgemacht? Ist das dann irgendwas gewesen, was du dann auch in der Familie oder in der Schule?
Das hat man nicht nachgemacht. Nee, das hat man einfach nur geliebt, so. Wie man dann auch alle lustigen Sachen dann im Fernsehen geliebt hat. Immer wenn jemand dann eigentlich so lustig war, irgendwas gemacht hat in einer Show, irgendwie so. Aber das, dieses, was heute Stand-up ist, gab es ja früher auch schon, dass Leute irgendwas erzählt haben am Stück.
Ja.
Am Stück erzählt haben, eine Geschichte haben. Das
ja.
Hieß halt damals nicht Stand-up, hieß ja damals auch nicht Comedy. Was wolltest du eigentlich genau wissen?
Ja, die Frage ist, das ist ja immer das Klischee, dass man dann so der Klassenkasper ist, dass man irgendwann diesen
Quatsch
Humor
gemacht
in seinen Alltag integriert und irgendwie merkt, da kann man was mit erreichen.
Ja, doch, das, ja.
Also,
ja, alles klar, jetzt weiß
ich,
was du meinst.
Als ich mit Christoph zum Beispiel unterhalten habe, hat der gesagt, das war so für ihn ein Weg, in irgendeiner Form teilzunehmen am Leben,
ja,
indem er halt irgendwie diesen Weg ins Lustigsein dann
gesucht hat. Das war es bei mir auch, ja. Jetzt wird es ein bisschen vielleicht ernst werden, weil meine Kindheit teilweise nicht ganz so lustig war, so mit Pflegeeltern und prügelndem Pflegevater irgendwie. Deswegen ist es dann vielleicht noch mehr zu verstehen, dass ich mich noch mehr in solche Sachen reingeflüchtet habe. Und auch viel Quatsch gemacht habe in der Klasse, aber dadurch auch nie was mitbekommen habe, auch oft ein sehr schlechter Schüler war. Weil mir permanent Dreck eingefallen ist im Kopf. Das war schon immer meine Schwierigkeit. Egal, was der Lehrer sagt, oder der mich sofort was anderes, eine Assoziation zu was anderem bekommt, zu was Idiotischem.
Ja, und lustig eigentlich, dass die Schule dir dann doch in irgendeiner Form da eine Ausbildung hat angedeihen lassen.
Ja, genau.
Weil du auf anderem Weg dann dir was fürs Leben dann halt zusammengesucht hast.
So kann man sehen, ja.
Genau,
ja.
Und dann ging das wahrscheinlich bei dir dann auch parallel mit der Musik los.
Das kam eigentlich später.
Ja.
Das kam eigentlich, es lag schon immer irgendwie in der Familie bei uns. Also Oma hat ja auch Gitarre gespielt und Schlagzeug. Mein Onkel, ich habe ja englische Verwandte, mein Onkel, der in England lebte, ist Akkordeonspieler gewesen auch. Also neben seinem Hauptberuf als Maler und Weißbinder. Abends in Pubs gespielt. Und dann habe ich mal so eine billige Gitarre bekommen von der Oma, die lag ewig rum. Und das ging eigentlich erst dann wirklich alles mit Beatles, Stones, Kings, Who. Da ging es dann los.
Also
da.
Der Klassiker, du hast dann was nachgespielt, was dich interessiert hat. Irgendwie
genau,
was du
toll fandst, wolltest du können. Das, was die Leute aus England machen, das ist geil. Irgendwie so. Und daheim gab es ja nur Schlager, da gab es Peter Alexander. Und obwohl man sagen muss, dass man das zum Teil ja auch ganz lustig fand, dieses Zeug, Peter Alexander. Und vor allem Katharina Valente zum Beispiel lief bei uns und ist eine super Musikerin gewesen. Das wissen die wenigsten, ja.
Ich kann das gut nachvollziehen, obwohl ich ein, zwei Jahre jünger bin als du, aber bei uns lief natürlich auch viel Schlager zu Hause. Mhm. Also Roland Kaiser dann bei uns und alles Mögliche. Obwohl meine Eltern jetzt nicht wirklich Fans gewesen sind, man hat immer die Hitparade geguckt, im Radio lief es dann auch. Und so schrecklich ich das damals fand, wenn ich heute irgendwie was höre davon, kommen so nostalgische Gefühle bei mir hoch. Ja. Und manches war ja gar nicht so schlecht. Also wenn man gerade mal jetzt Udo Jürgens nimmt, der ja immer so fälschlicherweise als Schlagersänger bezeichnet wird,
also
da war ja ganz subtile Texte auch gehabt, also Ehrenwerte Haus und
ja,
sowas, genau. Fast kabarettistische Qualität stellenweise gehabt. Ja.
Und viele, ganz ehrlich gesagt, viele von dem, was jetzt im Augenblick auf dem Markt ist, von den jungen Liedermachern, den Deutschen gerade, das ist ja also schlagermäßig kein Kram.
Absolut.
Sie lästern alle über Helene Fischer und wenn ich das meiste Zeug höre von den ganzen Jungs, dessen Namen man jetzt nicht nennen muss, weil man sie alle weiß, das wird immer schlimmer.
Man weiß sie alle.
Man weiß sie alle. Ja, ich glaube, der Böhmermann hat sie ja alle schon besungen. Ja,
absolut,
ja.
Genau.
Und er hat komplett recht leider damit, weil es ist echt, wo ich mir denke, ihr seid doch jung, ihr könnt doch irgendwie die Fresse aufmachen und auch mal...
Immer nur dieselben Hurra-Nachrichten und das Leben ist...
Ja,
und Hurra.
Ja, und der Weg geht da lang und daheim fühle ich mich wohl und du bist weg und ich vermisse dich und so. Sag mal, es gab da auch Punk. Irgendwie haben die Leute es nicht mitbekommen. Ja. Es ist so wie diese Nach-Punk-Zeit, so wie so eine Lenore-Welt plötzlich, die sich so auftut, so irgendwie so.
Punk ist ein gutes Stichwort, weil du ja auch mit der Band Flatsch, sagen wir mal, in einer gewissen Art und Weise auch Punk gemacht
hast. Ja, so ein bisschen Anarcho-Rock mit Comedy-Elementen und ja.
Wie alt warst du, als es mit Flatsch losging?
Mit Flatsch haben wir angefangen, so mit 25, so die Ecke rum. Ja.
Und was hast du davor gemacht? Gab es auch noch Bands davor?
Unbedeutend, also Bunker-Bands. Ich hatte eine...
Bist du als Gitarrist dann unterwegs gewesen?
Sänger? In meiner Jugend hatte ich eine Band, die einen ganz blöden Namen hatten. Heute könntest du den nicht mehr nehmen. Wotan hießen.
Okay.
Klingt so nach so einer germanischen Halb-Neonazi-Band.
Ja.
Aber wir sind ja eher Hippies gewesen. Kommen ja eher aus der linken Szene alle. Und obwohl wir einen konservativen Schlagzeuger hatten, das war damals schon für uns schon...
ein konservativer Schlagzeuger?
Ja, der war
hat keine Triolwelle,
aber ein super Typ. Super, da habe ich zum ersten Mal kapiert, dass man mir auch selbst aufpassen muss mit seinen Vorurteilen. Ganz ehrlich, weil in meinem ganzen Bekanntenkreis, die ganzen Hippie-Freaks und allen so, wenn es darum ging, umziehen und wir renovieren und wir schleppen, war er da.
Okay.
Er war da. Und die anderen, Gerd, weißt du, hast du dann auf der Schiedwiese im Park irgendwo gesehen, weißt du, stehst du? Ja. Das war die Realität. Und da war ich eigentlich Gitarrist. Ich kam erst später zum Singen, weil wir suchten. Irgendwann unser Sänger ist leider irgendwie ausgetickt, irgendwie so drogenmäßig. Dann habe ich auf der Zeile irgendwann gesagt, sag mal, du kommst gar nicht mehr zum Proben, was ist? Mitten im Sommer, im Pelzmantel stand er da und sagte, weißt du, die Welt ist unser, das ist schade. Und dann haben wir gecastet. Und das war auch sehr interessant, weil wir, da habe ich mir auch gedacht, ja, oh Gott, wir sind ja echt auch Rassisten irgendwie. Weil wir haben die ganzen Leute, die jetzt weiß waren und irgendwelche kleinen Fehler hatten, dass sie mal Alkoholikerin waren oder eine Mädel hat gelispelt, die haben wir nicht genommen. Und ich wollte unbedingt einen Schwarzen. Also da habe ich gedacht, scheiße, ich bin echt ein Rassist. Ich wollte einen schwarzen Sänger haben. Und der Schwarze sang am schlechtesten, muss man dazu sagen. Und das war aber der Einzige, der von uns eine zweite Chance bekommen hat. Okay. Den habe ich noch selbst zum Bahnhof gebracht und habe auf ihn eingeredet und gesagt, bitte probt es. Ich habe ihm das vorgesungen. Das geht so und so, die Stelle und so. Der hat so und so gesagt, ja, ich probe das. Und hier hast du die Kassette und so, bitte. Und ich habe so gehofft, dass wir den schwarzen Sänger bekommen. Der schwarze Sänger kam zur zweiten Probe und zwar mindestens genauso beschissen, wenn nicht noch schlechter.
Okay.
Wir waren ganz traurig, dass wir keinen Schwarzen haben. Da hat irgendeiner aus der Bank gesagt, sag mal, jetzt hast du den Leuten das vorgesungen, sing doch selbst. Na, da habe ich angefangen zu singen.
Also auch ungewollt zum Sänger geworden.
Ja, aber ist doch lustig. Ich finde es mit dem, dass man selbst so auch so rassistisch denkt. Weißt du, was ich meine? So.
Ja, das ist eine ganz komische Form. Also man hat so ein Bild vor Augen.
Ja, klar. Für mich waren die Schwarzen immer die besseren Sänger. Und ich hatte irgendwie gedacht, jeder kann singen. Und das ist ja eigentlich ist ja schlimm, wenn man so denkt, weißt du?
Ja, ja. Weißt du, da? Und dann hast du den Gesangspart übernommen.
Ja, ich den Gesangspart übernommen. Und da fing es dann an, ja, genau. Und dann kam später die Geschichte mit Flatsch.
Und bei Flatsch am Anfang, die Comedy-Elemente, waren die direkt schon drin?
Ja, die waren drin. Und es hat auch einen ganz bestimmten Grund. Ich kann dir den Auslöser sagen. Ich habe früher eine Zeit lang in Nied gewohnt, war viel auf Rockkonzerten, auch in Höchst. Mhm. Wie hieß das? Volksbildungsamt? Irgend so ein Laden, wo die gespielt haben, in so einer Halle. Und da gab es regelmäßig Schlägereien. Es gab früher riesen Rocker-Szene im ganzen Rhein-Main-Gebiet. Und immer gab es irgendwelche Schlägertypen in den ganzen Käfern, Höchst, Salzam. Und dann kam eines Abends eine Band aus England, ich weiß nicht mehr, wie die hieß. Die haben eine Wahnsinns-Show gemacht, also Comedy-Aspekte dazwischen. Dann haben die unter anderem haben den Limbo getanzt.
Aber du weißt nicht mehr, wie die hießen?
Nein, ich weiß nicht mehr, wie die
hießen. War auch nicht bekannt, die Band?
Nein, nicht bekannt. Es war einfach eine super Band, wie es wahrscheinlich in England Millionen gibt. Die haben einfach okay. Entertainment drauf. Das habe ich später in den Pubs in England immer wieder gesehen.
Okay.
Dass selbst die Coverbands Entertainment-Sprüche drauf hatten, wo die Comedians hier sagen würden, scheiße, den hätte ich gerne, diese Sprüche, die ja. Qualität. Die können einfach mit den Leuten umgehen. Das ist die Tradition mit Humor und Schwarzhumor ist einfach riesig in England. Mhm. Und die haben es geschafft, dass in dem Abend keine einzige Schlägerei gab. Keine einzige. Das habe ich selten erlebt gehabt. Und die haben sogar geschafft, dass der übelste Schlägertyp aus meinem Ort, Nied damals, auf die Bühne ist. Und die haben so einen Limbo-Tanz gemacht, also wo man immer diesen Stock immer tiefer macht. Ja, und, ja. Und der ist hoch. Und der hat es dann geschafft, relativ tief durchzukommen. Und wurde von einem ganzen Saal gefeiert. Wo normalerweise alle sagen würden, ey, das Arschloch, der prügelt doch sonst immer. Der hat den ganzen Abend gestrahlt und gelacht. Und ich sagte, ob du glaubst nicht, ich habe mir nur danach gedacht, sowas möchte ich auch machen. Wenn ich Musik mache mit so einer Band, die das schafft, die unterschiedlichsten Leute zusammenzubekommen, ohne dass sie sich prügeln, ohne. Und das haben wir, glaube ich, mit Flatsch echt gut geschafft. Es gibt, ohne sich auf die Schulter zu kloppen, bestimmt ganz viele Konzerte, wo es uns gelungen ist. Es gab auch Konzerte, wo es leider nicht geklappt hat, weil auf dem Land gibt es halt immer wieder Schlägereien und irgendwelche Rockergruppen, die meinen, die müssen was aufmischen. Da gab es ein paar üble Erlebnisse auch so. Sind aber Ausnahmen, aber von den aberhunderten Konzerten waren die meisten standen da unten. Wenn du manchmal runtergeguckt hast, war ich manchmal richtig stolz, weil da standen manchmal grüne Bomberjacken, da standen Hippies, da standen Rastertypen, da standen Punker, weißt du, da standen die unterschiedlichsten Leute standen und das hat mir immer gefallen.
Also Humor sozusagen in dem Sinne als verbindendes
Element. Ja, weil die haben, die waren immer, auch wenn man auf die Bühne, bevor man auf die Bühne sind, es war immer so ein euphorischer Akt. Die Leute haben schon gebrüllt, irgendwelche Lieder. Und manchmal waren sie enttäuscht. Wir haben ja immer uns die Mühe gemacht, immer alle anderthalb Jahre ein neues Programm zu machen. Dann sind wir wieder einmal durch Deutschland getourt, neue Platte, neues Programm. Und was manchmal undankbar war, sitzt wochenlang da, schreibst neue Songs, 14, 15, machst eine Platte, kommst raus, machst Premiere und alle stehen erstmal so da. Sind nicht abgeturnt, aber so warten auf das, was alle schon kennen.
Okay.
Weil die hören dann nur Lieder, die sie nicht kennen.
Und das berühmte Phänomen,
ja, weil
die neuen Sachen nicht hören. Genau.
Und können nicht mitsingen, ja. Und wenn die Lieder dann aber ein paar Monate spielst und sie haben es ein paar Mal gehört und die Platte ist draußen, dann geht es wieder gut. Aber es dauert immer. Mhm. Aber diesen Aspekt fand ich so gut, diesen Aspekt vom Humor, den habe ich da so begriffen, was das ausmacht. Dass man damit auch viel erreichen kann. Dass man so eine Stimmung erzeugen kann, die dazu beiträgt, dass in dem Abend die Leute gut gelaunt sind. Das mag jetzt vielleicht für viele Leute banal klingen, nach dem Motto, die Leute müssen doch was anderes mit nach Hause nehmen, Weltverbesserung oder kein Fleisch mehr essen oder in Diesel verkaufen.
Ja, ja.
So denken heute wahrscheinlich viel mehr. Aber ich fand das damals schon sehr wichtig, dass man quasi fast durch den Abend, den man macht, wo die Leute sowieso weggegangen wären, dass man die Leute fast wie ein bisschen beschützt dadurch, durch das, was man macht. Das fand ich mal ganz schön.
Ja, und vor allem, du öffnest die Menschen auch für das, was du sagen möchtest. Das ist
ja, uns kamen ja auch Leute, die sonst vielleicht noch nie gekommen wären. Die haben eben gehört, die machen Comedy, die sind lustig, da geht's ab und so. Und die haben auch mal in ein Konzert reinguckt, zu dem sie vielleicht nie gegangen wären vorher.
Ja.
Und standen neben Leuten, neben denen sie normalerweise nicht stehen würden. Weißt du? Mussten vielleicht aushalten, dass da nebendran Hippies stehen oder Rasterlockentypen oder Punker, weißt du?
Und dann vielleicht die interessante Erfahrung, man hat es ausgehalten und
ja,
es war alles gut.
Man hat es ausgehalten, man geht raus, man musste keinem auf die Fresse hauen, nur weil er anders aussieht oder vielleicht anders denkt oder tickt.
Ja.
Weißt du? Oder irgendwie aus der alternativen Szene. Wir haben ja vielen alternativen Zentren auch gespielt und so ein Zeug. Da mussten ja dann manchmal die Leute dann auch rein. Quasi in Clubs, die normalerweise nicht betreten würden. Aber da mussten sie, um uns zu sehen, mussten sie quasi in irgendwelche alternativen Clubs rein plötzlich, weißt du, wo Hippies und eher linke so Leute sind, weißt du, ne?
Also es war dann...
Also politisch links.
Ja, ich jetzt nicht. klar. Und das war dann auch so die Zeit, wo dann parallel dazu auch die Rodger Monotones wahrscheinlich dann angefangen haben. Und ihr habt wahrscheinlich viel miteinander zu tun gehabt, als Bands, die aus einem ähnlichen...
Ja, also Rodger Monotones und wir haben, glaube ich, nur fast dasselbe Gründungsjahr, glaube ich, fast. Aber Monotones waren, glaube ich, schon ein Jahr früher unterwegs.
Wie würdest du denn den Unterschied beschreiben zwischen Monotones und Flatsch?
Boah, das ist also aus meiner Sicht ganz schwer, weil ich die Band total liebe. Das ist.
Na gut, das heißt ja nicht, dass es.
Ja, ja, nee, der.
Es soll kein Qualitätsurteil sein.
Also, wir haben, ich glaube, wir haben, ich weiß nicht, kann es nicht so sagen, es ist schwer zu sagen. Also wir haben so ziemlich viel Crossover-Zeug gemacht, so bis zu einer Punk-Nummer, bis zu einer Jazz-Nummer, also obwohl die Monotones das teilweise auch ja machen.
Aber die Monotones waren für mich eher soulig unterwegs, so ein bisschen so.
Rhythm and Blues.
Rhythm and Blues-Nummer.
Ja, also so eine Wucht, ja, einfach so eine richtige Wucht und so eine Wand.
Und ihr wart so die härtere Richtung, so vom Gefühl her. So
ja, wir waren vielleicht dann eher, vielleicht, wenn man das Wort Punk vielleicht nimmt, aber so ist ja auch nicht richtig Punk, es waren ja Rocksongs
gemacht. Wobei, was ist Punk? Das ist ja die große Frage.
Das ist ganz Quatsch, ja, es ist ganz schwer zu sagen, ja, genau. Es ist wirklich schwer zu sagen.
Aber ich glaube, es hat gut zusammengepasst.
Also wir haben als Bands immer gut zusammengepasst. Ja. Ich glaube, für die Monotones war es oft nicht einfach, nach uns zu spielen, weil die Monotones ja immer die Hauptband dann waren, weil die halt die berühmteren waren, erfolgreicheren auch waren. Ich kann mir schon vorstellen, dass die dann auch manchmal gelitten haben, wenn die Leute so gut drauf waren, weil das kennen wir selbst auch. Weil wir haben manchmal vor Bands gespielt, die gecovert haben, so Coverbands, ich sage jetzt nicht den Namen, es gab eine, die ging uns manchmal echt auf den Sack, weil die haben dann immer abgeräumt mit allem, die haben dann irgendwie Smoke on the Water und das ganze Programm, so
weißt du, berühmte Top 40.
Top 40 und dann sind die Leute natürlich ausgerastet, ja. AC/DC und alles, genau, und dann kommst du mit eigenen Songs, das kannst du einfach nicht mehr toppen.
Hast du keine Chance.
Da kannst du noch so populär sein, da haben wir oft gemerkt, jetzt haben wir es echt schwer. Und wenn wir es halbwegs hinkriegen, ist okay, aber es ist echt scheiß gemein. Was willst du gegen Smoke on the Water machen? Nix.
Gar nichts. Das ist ein schöner Satz.
Gar nichts.
Ja, aber hast recht.
Geht nicht.
Wenn da monumentale Songs aufgeführt werden und du musst dann hinterher den Leuten, die Leute auch kennen, das ist ja der Witz.
Genau.
Kennt ja jeder.
Jeder kennt es, jeder singt es mit und dann kommst du mit deinen eigenen Texten und die kennen vielleicht 40% im Publikum oder 30 oder sowas. Und
worauf ich hinaus wollte, du hast viel dann auch mit Rautgast zu tun gehabt und da hast du dann jemanden kennengelernt.
Genau, da habe ich den Henny kennengelernt. Wir waren auf einer Geburtstagsfeier vom Mob, Schlagzeuger von Rodger Monotones, und haben den ganzen Abend zusammengesessen, den ganzen Abend Scheiße gebabbelt und gequatscht und gelacht und Dreck gebabbelt. Und dann haben wir gesagt, weißt du, wir haben echt denselben Humor, glaube ich. Wollen wir uns nicht mal zusammentun? Irgendwie mal, vielleicht können wir was zusammen machen. Wir wussten gar nicht was. Wir wussten nur, irgendwas müssen wir zusammen machen. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und der Henny hat damals noch in Isenburg gewohnt. Dann haben wir in seiner Wohnung haben wir Brainstorming gemacht und dann haben wir irgendwann wirklich ein Programm. Also wir haben erstmal eine kleine Nummer gespielt, weil wir hatten dann die Gelegenheit, als Pausenclown bei einer Band im Singkasten zu spielen an Weihnachten.
Und da haben alten Singkasten.
Genau, und dann haben wir den Weihnachtsmann und seine Frau gespielt. Also der Weihnachtsmann ist auf der Bühne und seine Frau sucht ihn quasi. So eine 10-Minuten-Nummer.
Wer war der Weihnachtsmann?
Das weiß ich glaube ich. Ich weiß nicht mehr. Ja, ich war die Frau. Ich weiß jetzt nicht mehr. Ja. Und das war unser erster Sketch, den wir gespielt haben. Erster Sketch.
Bevor es ein Programm gab.
Ja, bevor es ein Programm
gab. Bevor es auch den Namen Badesalz
gab. Ganz genau. Wir wussten damals noch nicht genau, wie man es nennt. Wir wollten uns erst Affenzirkus nennen. Affezirkus. Und dann haben wir uns Badesalz Theater genannt. Am Anfang hieß es mal Badesalz Theater. Und dann haben wir ein Programm geschrieben, total wirr und lang, das Superdongdong, fast 3 Stunden lang. Wir wussten überhaupt gar nicht irgendwie, ob wir da kürzen sollen, aber wir haben es einfach gespielt.
Das war tatsächlich euer erstes Programm.
Unser erstes Programm. Und das haben wir jahrelang gespielt, 6 Jahre immer neben den Bands, 20 Mal im Jahr vielleicht, oder 30 Mal, in den kleinsten Läden teilweise, auch hier im Rottgau vor 80 Leuten im Keller irgendwo und so. Aber dann kamen auch schon relativ schnell viele Interessierte und dann wurden die Clubs teilweise voll und die Veranstalter waren überrascht, dass so viele Leute kommen. Und dann kam die ganze Nummer mit Platte und dann wurden wir erste Platte und so, erste Serie. Und dann plötzlich ging's los.
Das Super Dong Dong war ein gigantisches Werk gewesen. Wirklich, also auch heute noch Nummern.
Ja, wie Kindertheater für Erwachsene irgendwie war das so.
Wirklich, wenn du, in meinem Freundeskreis, ich muss nur ein Wort reinwerfen und dann fängt's an. Und dann fangen wir diese ganzen Nummern an, im Prinzip nachzuspielen. Und es gab aber zu dem Zeitpunkt nichts Vergleichbares. Zumindest nicht, dass ich das in Erinnerung hätte.
Wir wissen es auch nicht genau. Also es war sogar so, dass als unsere Serie anfing, hieß es, wie nennen wir den Untertitel? Und dann haben wir, weil ich ja Verwandte in England habe, gesagt, weißt du, ich finde eigentlich Comedy einen Begriff klasse. Und dann haben wir das damals Hessisch Comedy genannt. Und ich glaube, da war das erste Mal, dass der Begriff Comedy für deutsche Humor irgendwie verwendet wurde. Also ich kann mir jetzt jemand gerne beweisen, dass es davor war, aber ich glaube, er wird es nicht finden. Der kann ja lange googeln. Ja.
Weil ihr werdet ja wahrscheinlich so bei den ganzen Veranstaltern in den üblichen Bühnen, werdet ihr unter Kabarett irgendwie da gelaufen sein. Also
ich weiß es gar nicht.
In der Bezeichnung.
Wir haben es hessisch, genau. Und deswegen war es für uns wichtig, dass wir geschrieben haben, hessisch Comedy. Weißt du, und die Leute, was ist ein Comedy und so. Da war das noch nicht so gängig, der Begriff. Sondern
weil ich finde das extrem spannend, dass ihr da euch da zusammengetan habt, dass wir müssen irgendwas machen.
Irgendwas machen,
das war der Weg. Und dann ist das Superdongdong dabei rausgekommen. Genau. Also auch direkt so ein stimmiges Ding.
Ja,
und ich meine, du wirst mir jetzt widersprechen, du wirst sagen, nee, das war so.
Nee, wir haben im Nachhinein ja auch, weil das hatte so eine ganz gewisse anarchische Freiheit. Man hat sich nicht irgendwie überlegt, findet das jemand gut, versteht das jemand, das gab es in keinster Weise.
Wir haben es sind ja auch Nummern dabei, wenn du sie jetzt jemandem ganz nüchtern beschreibst, versteht der nicht, was da jetzt Sache ist. Aber wenn man euch beide sieht, ja, hat man sofort verstanden und hat sich totgelacht letzten Endes.
Ja, ja, und
es waren so assoziative Nummern auch fast, genau, so ein bisschen. Ja,
ja, viel aus dem Volk raus und so und eine Geschichte halt dazu.
Absurde Idee, Kunstrotzer, also der dann,
ja, genau,
wie der Christo
halt. Ja, da sind Leute teilweise gegangen auch. Da sind, also, sind Leute rausgegangen teilweise, haben uns Leute erzählt, ihnen haben Garderobe geholt und sind rausgegangen und so, fanden uns eklig und so widerlich.
Aber
und so
kann natürlich sein, weil
das ist übrigens falsch verstanden, weil falsch verstanden Humor. Also
wenn Leute, ja, weil letzten Endes haben die da sowas nicht gekannt. Die haben was erwartet, richtig, wie, was weiß ich, vielleicht die Hildebrand.
Ja. Und dann sind's, dann kommen Leute aber auch zu einem, die, sagen wir, vielleicht doch auch ein bisschen enger gestrickt, also kleiner, schlichter gestrickt sind, die eine kleinere Welt haben, die so Sachen wie bestimmt so Aktionskünstler gar nicht kennen oder sowas.
Ja.
Die sich dafür gar nicht interessieren. Aber wir kennen halt sowas, weil wir uns für ganz viel interessieren, mhm, weil man ganz viel liest, hört, guckt und so. Also, das weißt du ja selbst, man beschäftigt sich mit 1000 Sachen und 1000 Büchern und dann kennt man sowas. Und dann, mhm, kommt jemand rein und denkt, das ist 1:1. Der denkt, ich bin so eine Drecksau. Mhm. Ich spuck in das Buch rein. Der Gerd, die Drecksau, spuckt da rein. Weißt du so? Mhm. Ja, das gibt's ja immer wieder. Das gibt's heute auch noch. Ich hatte mit meinem Soloprogramm, meinem vorletzten auch so eine Nummer, da erzähle ich was drüber, über so Prospekte aus einer Apotheke. Da geht es um Intimgeruch und so, das liegt aus. Und dann habe ich mir vorgestellt, wie ein kleiner Junge auf seine Mutter wartet, die gerade ein Rezept einlöst und der blättert in diesem Intimgeruch und Ausfluss und dass er, was er für eine Angst kriegt, schmeißt das Ding weg und rennt raus. Mhm. Und die Apothekerin rennt hinterher und die Mutter rennt hinterher, weißt du, so, und ein Rocker und so sagt, was ist los, was hast du Angst? Sagt er, vor Intimgeruch und Ausfluss, ja, und so weiter und so weiter. Und da ist auch schon der eine oder andere Veranstalter, eine Veranstalterin, die hat mich danach nicht mehr gegrüßt.
Echt?
Ja, hat mir da irgendwann mein Techniker damals erzählt, die eine, die hat mich bemuttert gehabt, bis 10 Minuten vorm Auftritt. Und da sagte mein Techniker, Mensch, sag mal, die ist ja wie deine Mutter. Noch ein Kaffee, noch ein Kuchen, noch ein Plätzchen, noch das, ne? Und sagte dann, ich habe die gesehen, als du die Nummer gespielt hast, ist der die Fresse runtergefallen, sagt er, bis auf den Boden. Und dann hat die nur noch gerade ein Auf Wiedersehen rausbekommen, mehr nicht zum Schluss, das war's.
Also und das die Tabugrenze war dann der Intimgeruch.
Und ich habe dann später erfahren, ich darf da auch nicht mehr spielen.
Im Ernst?
Ich darf da nicht mehr spielen, hat man, ja. Ich sage jetzt auch keinen Ort, sage auch keinen.
Also man kann so, ja, behaupten, dass du, ja, wegen Intimgeruch nicht mehr spielen darfst.
Genau, weil ich bin auch nicht so, dass ich jetzt sagen würde, das ist ja, es gibt ja Leute, die würden sagen, ah, die blöde Sau oder so und so, die ist so doof und so. Das heißt, nein, weil da können wir zu dem Thema kommen, Geschmacksgrenzen. Wer bestimmt, was, wie, wo ist? Bestimmte Leute haben durch ihre eigene Sozialisation, haben die eben gewisse Grenzen um sich rum. Einer, der vielleicht christlich auf oder keusch aufgezogen ist, der hat eine andere Grenze oder sehr religiös ist, der hat eine andere Grenze oder sehr empfindlich ist, dünnhäutig ist, sehr warmherzig ist, wie man selbst. Aber ich meine, ich selbst bin mit ganz krassen Sachen aufgewachsen eben und die Pythons und, weißt du, und auch ganz krass im englischen Humor. Und dann hat man eben andere Grenzen. Und wenn man auch vielleicht selbst auch gemerkt hat, dass man auch unter Jungs auch krasses Zeug machen kann und alle verstehen, das ist so schlimm gar nicht gemeint, wie es gesagt ist. Das ist immer ein Unterschied. Für mich ist heute immer noch ein Unterschied, wer was sagt. Das ist für mich eindeutig ein Unterschied. Also man kann krasse Sachen sagen und wenn du merkst, das ist jetzt so eine Art Provokation oder da kitzelt einer irgendwas, das ist was anderes, als wenn es einer sagt, der es ernst meint, der das wirklich, wo du sagst, der meint es ernst. Das ist ein verdammter Unterschied. Weißt du, ob wirklich ein Rassist irgendwie so einen blöden Spruch macht oder ob einer, weißt du, so einen Spruch sagt, der vielleicht nicht korrekt ist, der sagt, er ist so ein bisschen aus der Hüfte geschossen und so. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass er da so Mundschuh ein Rassist ist zum Beispiel, obwohl er die schlimmsten Sachen sagt.
Nein, im Gegenteil, er unterwandert das ja.
Er sagt also so schlimme Sachen und das Wort und Fotze und was der alles sagt und die Frauen und Öko-Fotze und all so ein Zeug. Und du weißt ja selbst, wir saßen ja auch schon zusammen mit ihm.
Ja.
In Mainz.
Ja.
Dann sitzt ein Serdar und dann sage ich ihm als Bewunderung, also als Kompliment, du hast eine tolle Energie wie Louis de Funès, und da war er ganz fast wie gekränkt. Das ist jetzt kein Kompliment. Weißt du das noch? Das ist aber jetzt kein Kompliment. Sag ich meine das positiv, ja, weil du von einer Sekunde auf die andere umschalten kannst.
Genau,
was, ja, dir auch kann. Tack, 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 ja, tack, tack. Mats Energie, das habe ich positiv gemeint. Weißt, ja, du? Aber du siehst ja auch, wie jemand selbst dann empfindlich ist. Ne?
Klar, klar. Ja, weil er es vielleicht auch anders, es ist ja immer interessant, das dann von außen zu hören und wenn, mhm, er das noch nicht gesehen hat und das, richtig, nicht einordnen kann,
ja, genau,
ist er erstmal irgendwie verwirrt.
Ja, ich denke,
aber ich wusste auch, was du meinst.
Ja, mag ich schon. Nein, es geht doch nicht drum, dass, mir haben Leute auch schon Sachen gesagt, du erinnerst mich manchmal an das und das. Da war ich, habe ich auch eine Sekunde gezögert, sage ich, ja, das ist aber jetzt nicht mein Humor, das ist nicht meine Welt. Sagt, nein, ich meine nur, ja, aber wenn man dann länger drüber nachdenkt und dann sich vielleicht mal rauskristallisiert, ah, der meint diese Eigenschaft. Und das ist ja, und das kann mir dem Louis de Funès ja nicht absprechen. Der Nein. hat eine wahnsinnige Geschwindigkeit und Körpersprache gehabt und konnte innerhalb von Sekunden von einem bitterbösen Gesicht ein lustiges, ein übertriebenes, ein irres, ein wahres, und das können kaum Leute.
Also Louis de Funès war ja mein Jerry Lewis jetzt ja. in dem Fall. Also das war so
das kam, der kam dazu bei
der,
mir
der
auch,
war, der kam mir auch dazu. Auch wenn ja. ich das heute noch, ich habe gerade mit Kollegen Frank Fischer, der hat gesagt, der hat Brust oder Keule den Film. Ja, das super. War sein ja, großes Ding. Und ich habe den nochmal geguckt und ich habe mit Oscar geguckt, mit meinem Sohn, und der hat sich totgelacht. Weil das einfach so generationenübergreifend zeitlos ist, was der
es
da gemacht
so
hat.
Es gibt so irre Szenen. Es gibt eine meiner Lieblingsfilme von Louis de Funès. Ich weiß nicht, ist das sogar ein Brust oder Keule, wo er den Kellnern beibringt, wie man serviert, wie alle die Teller halten müssen, wie die dann so geschlossen so gehen müssen, so mit aufrechter Haltung.
Ich meine, das ist
und im ja. nächsten Augenblick zerschlägt er den Teller und dann tanzen die alle Sirtaki.
Ja.
Das geht dort. Und du denkst, das ist so geil.
Ja, und vor allem komplett verrückt.
Komplett durchgeknallt. Ja. Komplett
durchgeknallt. Es gibt auch eine Stelle, das immer wieder meine Lieblingsstelle in dem Film auch, da bricht einer ein in seinem Büro. Er ist ja Restauranttester.
Mhm, genau.
Und der von der von einer Firma, die da Fastfood herstellt, die sollen diese Ergebnisse klauen. Nee, irgendwie, ich weiß es nicht mehr. Dann bricht jemand ein. Und dann kommt dieser Einbrecher aus der Tür raus und das ganze Team um Louis de Funès steht da und er macht nur so, ja. diese Bewegung nach vorne.
Ja, ja. Genau, geil, ja.
Und dann gehen die auf den los. Und das ist so lustig. Diese Körperlichkeit, ey, allein diese Bewegung.
Ehrlich.
Und der war halt einfach wirklich ein brillanter Komiker. Und insofern, wenn du aber nicht davon kommst, von dieser Verehrung für Louis de Funès, und du hörst dann, richtig. Du bist ein bisschen wie Louis de Funès, denkst du erstmal.
Wenn du einigen Comedian heute sagen würdest, ey, du erinnerst mich manchmal echt an Fips Asmussen von deiner Art.
Ja.
Weißt du? Sind cool. Was ist denn, wie heißt der die Witze nur erzählt, der mit der Kappe?
Krebs, genau.
Das ist so Louis, das ist doch Asmussen.
Der macht
einen Witz nach dem anderen.
Genau, aber es ist noch nicht mal negativ gemeint, weil das,
er macht's gut.
Der macht es super.
Er macht es super, das ist total lustig.
Und ja. Ich glaube, er würde auch nicht bestreiten, dass er Witze auf der Bühne erzählt.
Nee.
Das macht er ja.
Aber es gibt Leute, die würden sagen, wie kannst du mich mit Fips Asmussen vergleichen,
ja,
die Idioten, und er erzählt doch nur Witze, der hat doch nichts, weißt du. Ne?
Ja, ja. Nee, aber zum Beispiel den Krebs höre ich total gern zu.
Ich höre das auch gut.
Es gibt ja nichts Schöneres als jemand, der gut Witze erzählen kann,
muss man auch mal sagen. Der Henny und ich, wir haben uns auf Tour früher, also vor 10, 15 Jahren, als es immer noch an den Tankstellen CDs gab, wir haben uns immer Fips Asmussen CDs gekauft. Auf langen Strecken haben die gehört, haben uns weggeschmissen. Wir konnten uns gar nicht das alles merken. Wir haben gesagt, wo hat der das Zeug alles her, der Typ? Der muss doch 1 Million Witzbücher daheim haben, weißt du?
Ja, ja.
Und gesammelt und alles, weiß ich, vergesse jeden Witz.
Na, es muss ja wohl auch nochmal ein paar Auftritte, der ist ja immer noch auf Tour.
Ja, ja, der ist über 80, ja.
Und der hatte ja auch mal im Quatsch Comedy Club gespielt, so ein Special Abend. Mhm. Und alle, die da waren, sagten, es war natürlich total geschmacklos.
Mhm.
Es war politisch mehr als unkorrekt, aber es wäre dann unterm Strich natürlich auch 3 Stunden ein Feuerwerk und irgendwann ergibst du dich, das haben alle gesagt.
Ja.
Auch wenn du dich am Anfang noch wehrst, irgendwann ergibst du dich und sagst, okay, komm, dann lache ich halt. Das ist eigentlich auch eine Qualität letztlich. Ja.
Ja.
Okay, dann habt ihr also dieses Super-Dong-Dong-Programm gemacht und das ging dann durch die Decke. Du hast aber auch, und das wollte ich auch nochmal fragen, bei den Rodgers mitgesungen.
Bei Barmedi Hesse,
Komme, warst du ja mit dabei.
Ja, der Anfang gleich, das bin ich gleich.
Genau.
Die erste Stimme.
Was kommt denn da?
Genau.
Wüste Krach.
Ja.
Und so diese Kollabos, wie man heute sagt, das habt ihr da schon gepflegt, dass
dann
auch so musikalisch getauscht
auf jeden Fall. Ist. Ja, ja, ich meine, der Ali ist ja auch für uns eine ganz wichtige Figur immer gewesen, musikalisch.
Der Ali Neander, muss man sagen.
Henny spielt ja jetzt auch mit ihm zusammen und Olaf spielt ja in dieser Woodstock-Revue mit ihm zusammen. Ali hat die Hotz-Platte irgendwie produziert. Das war damals nicht bekannt, weil wir uns ja anonym alles gemacht haben. Das war ja so eine Fake-Idee und deswegen taucht er da auch nicht drauf auf mit seinem Namen so, aber Ali ist ein ganz
wichtiger. Erklär mal, was The Hotz waren für die Leute, die es nicht kennen.
The Hotz war die Idee, dass wir behaupten, es gibt zwei Jungs, zwei Deutsche, die in England fast berühmt geworden wären, mit ihrem etwas schlechten deutschen Texten, und die haben aber die Studenten gerade geliebt, weil es eben nicht korrekt war und was irgendwie für die schräg war. Und die waren kurz davor, berühmt zu werden, hatten aber einen kleinen Auftritt in irgendeinem Club. Ich glaube, Leeds haben wir damals gesagt. Ich weiß nicht, wir mussten ja permanent lügen. Man muss sich als Lügner ja alles immer gut merken. und dann gab es aber ein Eklat, weil eine englische Fahne in Brand geraten ist.
Okay.
Und das hat die Leute empört, so ähnlich wie jetzt wahrscheinlich im Iran die Leute das empört, was da passiert ist. Und da mussten wir fliehen. Und damit war die Karriere im Arsch. Wir haben uns gestritten. Es war Joe und Gordon Sligo, zwei Brüder. Sligo haben wir daher, weil wir zusammen in Irland waren, in dem Ort Sligo. Und jetzt kamen die nach 25 Jahren wieder zusammen und haben Hotz zusammengeführt. und haben diese neue Platte gemacht und das war die Idee, ja.
Also euer Fake-Konzert.
Euer Fake, ja. Und da haben einige Leute mitgespielt, das war ganz schön. Und jetzt muss man sagen, ich hätte es gerne nicht aufgelöst. Es wurde ja später aufgelöst, dass wir das sind. Erzähl es mal Stück für Stück. Unser Plattenboss ist ja Michael Mittermeier gewesen. Mhm. Der hat ja mit dem Pütz damals diese Firma gehabt, diese kleine, mhm, in Köln. Und quasi war Michael war unser Labelboss quasi. Mhm. Michael hat ja auch, glaube ich, in einer Show hat er ja sogar mal ein T-Shirt angehabt. Bei Genial daneben oder irgendwas, mhm, hat er ein Hotz-T-Shirt angehabt. Ne? Und dann haben wir auch so Demos gemacht, so Beweismaterial, wo alle möglichen Leute haben wir gefilmt. Und
habt ihr so Bootleg-Aufnahmen dann auch?
Wir haben eine Bootleg-Aufnahme noch gemacht, wir haben so ein geheimes Konzert, die haben wir dann auch so gemischt wie live und so, eine, mhm, live als Single rausgebracht. Karten haben wir machen lassen. Wir haben ganz viel, wir saßen ganz, ganz viel zusammen auch mit der bei der Plattenfirma damals, die das nicht machen wollte ursprünglich. Die haben aber später dann, komischerweise, haben die dann dieses Sascha-Ding gemacht da, weißt du, mit diesem...
Big Brave,
genau,
the Backbeats. Mm-hmm.
Ja. Komischerweise haben die, glaube ich, damals alles viel mitgeschrieben von unseren Ideen. Als ich nämlich die Sat.1 oder wo das war, dann gesehen habe, oder Sat.3, da habe ich gesagt, kommen mir einige Ideen bekannt vor. Ja, auf jeden Fall haben wir dann, es ging halt nicht so richtig ab. Also im Radio wurde es jetzt hier mal, im HR auch ein, zwei Leute mitgespielt. Da konnte man anrufen Samstag. Dann haben wir zum Beispiel, ich glaube, haben wir mal die Patty anrufen lassen, irgendeine Kollegin, als Ex-Freundin und nach dem Motto, ich will halt sagen, Joe, pass auf, ich will keine Kohle, aber ich bin schwanger damals geworden und so ein Krempel und so. Ein Ton-Studio-Typ haben wir anrufen lassen. Er hätte das damals produziert und so. Dann haben Aussagen gemacht Fritz Rau, der berühmte Manager.
Okay.
Der habt ihr die Rolle.
Die Hotz, ja.
Die Hotz, ja, ich erinnere mich noch. Er war in London und wollte abends mit den Hotz, wollte da hingehen, aber dann musste ich ja mit Mick Jagger, musste ich ja treffen, wollte ich ja essen mit Mick Jagger und essen, und dann konnte ich ja nicht hin und so, die Hotz und so. Annette Humpe und ihre Schwester haben irgendwie gesagt, sie waren totaler Fans und wollten unbedingt Background-Sängerin werden, weil sie uns nachgereist mal oder so. Charlotte Roach hat gesagt, ihre Mutter wäre ein Riesenfan von uns gewesen und so. Und das haben etliche Leute halt, und wir haben gesagt, Michael nehmen wir nicht mit rein, weil Michael ist Comedian, mhm, weißt du, weil nicht.
Also mussten Leute sein, denen man eine
kein gewisse... Kein Comedian rein, der dann so, wo dann die Mundwinkel leicht zittern schon vor Joke, ja, weißt du, so.
Okay.
Oder du merkst den Schalk in den Augen, weißt du, weil das... Und das war ganz interessant und so. Und dann wurde das ja verschickt, dann gab es eine Promo-Agentur und dann gab es auch Rezensionen, also Besprechungen ganz viele. Und nur ein einziger, Stern Online damals, hat geschrieben, der Sänger erinnert teilweise an Gerd Knebel. Das ist mir bald vom Hocker gefallen.
Okay.
Das ist mir echt bald vom Hocker gefallen, weil wir ja da Englisch singen und klar, alles und nicht wirklich nicht so gelernt. Und er hat gesagt, Mensch, hoffentlich pult er da nicht noch mehr drin rum. Ne? Und dann ist damit nichts richtig so passiert, wie man es dachte. Da steckt auch Geld drin und die hätten auch noch mehr Promo machen müssen. Und dann sagte auch damals, der Pitz sagte auch damals, wir müssten da jetzt noch mehr, wir haben ja im Vertrag, habt ihr noch so und so viel Geld, Promo gut und so, müssten wir jetzt alles nur investieren. Dann haben wir gesagt, aber es wird doch alles nicht so richtig. Und so haben wir gesagt, pass auf, komm, wir wollen euch ja nicht auspressen. Ihr habt es gemacht, wir sind euch dankbar, ihr habt es gemacht. Finden wir super, dass ihr das mitgemacht habt überhaupt. Vergesst das mit der Promo, ihr braucht das Geld nicht. Also nicht nach dem Motto, ihr müsst es jetzt ausgeben und so. Alles okay. Und dann wollten sie das mal draufschreiben, Badesalz, nach dem Motto, ob es dann vielleicht nochmal was verkauft. Das hat aber nicht viel genutzt dann, ne? Auch nicht mehr. Ich hätte es eigentlich gar nicht auflösen wollen, sondern hätte immer eine zweite gemacht, gerne. Ja. Ich hätte gerne eine zweite gemacht, weil es hat sich ja gut gehalten.
Dass die Legende einfach bestehen bleibt.
Ja, ja. Wir haben eine eigene Homepage gehabt und alles und Zeug. Die gibt es, glaube ich, immer noch, die Homepage.
Ja,
die gibt es immer noch, ja.
Also so Hotz liegt übrigens auch der großen Badesalzbox bei, um mal ein bisschen Werbung zu machen.
Ja, ja.
Sollte man sich auf jeden Fall anhören. Und dann irgendwann ist es wahrscheinlich so gekommen, wie es immer gekommen ist, dass das Badesalz-Ding so groß geworden ist, dass ihr dann Flatsch und die Rottgaus nicht mehr so wirklich weiter betreiben konntet.
Ja, das, beim Henny war es auch so, seine Entscheidung irgendwann ist nicht mehr zu machen. Ich glaube, der hatte irgendwann auch genug von diesem ganzen Trubel, Bierzelte, große Zelte, alles so. Es war seine eigene Entscheidung. Ich habe den nie dazu gezogen. Ich hab immer gesagt, hey, du kannst spielen, so oft du willst. Also ich werde da nie im Weg stehen und so. Es war für die bestimmt ein bisschen schlimm, die Zeit, weil ich da ein bisschen wie so die Geliebte war, weißt du? Also ich glaube, die waren nicht so ganz...
Du warst die Yoko Ono von den Rottgau Modern.
Ja, ich war die Yoko Ono. Die waren nicht so, ich glaube, ich war nicht so richtig, die waren nicht so richtig begeistert darüber und so wie mich. Aber jetzt ist alles, wir verstehen uns gut und wir besuchen uns auch und so. Aber ich kann es verstehen, dass es damals für die schwer war. Ich kann es verstehen.
Und Badesalz ging dann immer weiter und dann irgendwann kam der Solo-Künstler,
genau,
Gerd Knebel. Warum?
Das war irgendwie so, dass ich eigentlich schon immer dachte, so als Ansporn. Ich würde das gerne mal schaffen. Will ich es eigentlich auch schaffen, wie andere Leute, die es überall her gibt? Außer dem Duo. Wie wäre das, wenn man eine ganze Stunde macht oder zwei Stunden macht? Und wie wäre das, wenn man das alles macht, ohne das mit jemand abzusprechen?
Das war für dich eine Herausforderung eher, als es ein Anliegen gewesen ist.
Beides. Anliegen auch, dass ich gerne Sachen machen möchte, die ich vielleicht vielleicht für Bartels auch zu hart wären, weil wir schon, Mainstream, kann man ja vielleicht sagen, schon eher so, oder volkstümlicheres, so eine Mischung haben, so die jetzt, schon einiges verkraftet bei uns. Wir sind ja auch rau, wir sind schon räudig. Gibt bestimmt genug Pädagogen, sind wir wahrscheinlich irgendwie schmutzig und ich habe dich ja auch gewarnt, wenn du zu uns kommst mit jemand, der jünger ist und so.
Ja, aber er fand's lustig.
Ich mache das immer, wenn Eltern sagen, ich komme mit meinem Sohn, sag ich, aber du weißt, dass wir schmutzige Wörter haben, weil wir spielen Rollen.
Du, lieber Gerd, in Zeiten von Gangster-Rap,
das wollte ich gerade sagen. Das haben jetzt schon mehrere Eltern gesagt, ja. die hören, verstehst du, Bushido und Sido und all so ein Krempel, ja. Weißt du, ne? Also, dagegen sind wir Kinder.
Also Haftbefehl und Capital Bra, ja. Sind mir weniger lieb.
Ja, dagegen sind wir Kindergarten. Sie
lieber zu euch gehen.
Da sind wir Kindergarten. Ja, aber genau, wenn ihr was sagen wollt, aber ich wollte auch irgendwie Sachen machen, die ich so sehe, die sind ja dann teilweise manchmal auch ein bisschen, zum Teil auch politischer manche gewesen, so. Mhm. Über meine Denkweise, ich drehe auch gerne Sachen um oder ich wechsle gerne Perspektiven. Aber ich finde es immer interessant.
Deswegen für dich vorhin das mit dem Rassismus, den du angesprochen hast, ja. Dass du gemerkt hast, du wolltest einen schwarzen Sänger.
Ja, das ist rassistisch.
Ja,
vor allen Dingen, weil ich habe Behinderte nach Hause geschickt. Wir haben ein Mädchen, die viel besser gesungen hat und gelispelt hat, das hat uns gestört. Mhm. Und danach habe ich mich, und keiner wollte sie da absagen. Und wer sagt der jetzt ab und so? Und es hat mich irgendwie, später habe ich mich dafür geschämt, ehrlich gesagt. Weil die alle so gollig und so leid war, weißt du, ne? Aber ich meine, gut, aber waren auch noch jung.
Klar.
Heute wird man sagen, es gibt Sprachtechniken, Sprachtraining, Logopäden, da kriegst du das weg, weißt du, was ich meine?
Ja,
heute wüsste man mehr, heute wüsste ich viel mehr.
Logischerweise ist mit den Lebensjahren, ist man erfahren, hat bestimmte Dinge schon erlebt, kann das besser einordnen.
Aber deswegen bin ich so vorsichtig, wenn Leute immer so sagen, die sind alle so und so, die sind alle gut, das ist alles Käse. Wo war das mit Houthis und das Völkermord, 1 Million?
Ruanda.
Ruanda.
Ja.
Da habe ich nicht kapiert. Da habe ich mir ganz blöd erstmal gedacht, das sind doch alles Schwarze. Die müssten sich doch gegen den Rest der Welt, gegen die rassistischen Weißen und Kolonialherren auf, weißt du?
Ja.
Und dass die genau Menschen behandeln wie Nazis, weißt du, was ich meine?
Ja, ja.
Also, und das hörst du ja immer wieder auch von afrikanischen an Grenzländern, wenn die rüberkommen, dann liest du Berichte und dann sagen die, das sind Kakerlaken, das sind keine Menschen. Und denkst du, was ist los? Wie kann man als Schwarze so denken? Da kommen doch Schwarze rüber, die sind so schwarz wie du. Wieso sagt ihr, das sind Insekten, Kakerlaken, die sind nicht lebenswert? Mhm. Da hakt es bei mir komplett aus. Mhm. Da habe ich irgendwie so eine ganz komische Naivität, wahrscheinlich aus meiner Früh-Hippie-Zeit. Also, wo man denkt, Jimi Hendrix, Bob Dylan und alles und sonst was ist los und so, das geht doch gar nicht, das sind doch alles gute Menschen. Ne? Und deswegen ist immer ein bisschen vorsichtig sein mit dem, der ist aber so und so, weil wird so schnell rausgeschossen, der ist Nazi, der ist das und der ist das, weißt du, ne?
Und ich habe ein Programm von dir gesehen, das ist auch so ein bisschen tatsächlich bei dir so ein durchgängiges Motiv, dass du auch mit dem, wie man so empfindet, auch wie du schon sagst, dass du selber drüber nachdenkst, was habe ich mal gemacht, was habe ich mal, wo habe ich mich mal ertappt, auch,
genau.
Dass man das einfach mal auf
die Bühne holt. Ich nehme mich immer mit rein.
Das ist ja das Grundprinzip eigentlich auch von Stand-Up-Comedy,
ja,
dass man nicht nur auf andere draufhaut,
und dann finde ich, wird's interessant, wenn man sich mit selbst und auch aus seiner Erfahrung oder Sachen nimmt oder auch genau. Und wie gesagt, auch mal in der Lage ist, den Blickwechsel, die Perspektive zu wechseln und sagen, geh mal auf die andere Seite, guck dir das mal aus der Sicht an.
Also das hat dich dann letzten Endes auch auf die Bühne als Solist getrieben, dass du andere Themenbereiche dann eruieren konntest in deine...
Ja, weil ich gemerkt habe, ich beschäftige mich mit so viel Zeug, ich weiß so viel Zeug und höre so wenig von anderen Leuten davon, auf der Bühne oder sowas, die erzählen nicht. Und manchmal fand ich es ganz lustig, bei meinem ersten Programm standen nachher noch Leute vor der Bühne, nachher fertig war, und haben ganz erstaunt darüber diskutiert, zum Beispiel, weil sie bei mir erfahren haben im Programm, dass Michael Kühn schwul war, zum Beispiel. Wusstest du das, dass der an AIDS gestorben ist? Nee, wusste ich nicht. Ach komm, weißt du? Und ich wusste das zum Beispiel, weil in einem schwulen Magazin ein Interview mit ihm mal war, vor vielen Jahren, das ein Freund von mir uns vorgelesen hatte, ein Schwuler. Und da stand drin, da hat der Michael Kühne 1:1, aber ich krieg's nicht mehr genau zusammen, damals habe ich ja auch ein Programm gehabt, nur nur der homosexuelle Nationalsozialist ist der wahre Nationalsozialist, weil er seinen Kampf gegen das Regime ohne Konsequenzen fortführen kann oder so ähnlich, weiß. Also der muss nicht Rücksicht nehmen auf Familie und Kinder quasi. Das war die Aussage. Und deswegen ist ein schwuler Nationalsozialist eigentlich der wahre Nationalsozialist. Was? Weil der hat keine Angst, dass seine Frau umgebracht wird und sein Opa und sein Dings. Ist das ein irrer Satz? Ne?
Das ist ja vollkommen
irre. Ja. Und der Michael Kühnweis, irgendjemand hat mir mal erzählt, irgendjemand ist in der Schule in Hanau, als er gelebt hat, vorbeigefahren. Da stand im Schulhof, standen so 200, 300 Kids, haben mich Autogramme geben lassen von so einem Typ in Lederjacke. Und das war der Michael Kühn. Ist auch irre, gell? Der war halt auch schlau, der Typ, ne?
Ja, das ist jetzt das Gefährlichste letztendlich.
Michael Kühn hat ja auch irgendwann mal, glaube ich, gesagt, ey, ihr Linken oben, ihr Linksextremen, lasst uns zusammenkommen, diesen Staat kaputt schlagen und dann fechten wir aus, wer drankommt. Hm. Das sind auch so alles so Dinge, die da abgelassen haben. Das war gefährlich. Die sind ja viel schlichter jetzt. Die AfD ist ja schlicht, das ist ja durchschaubar alles. Du siehst dir dieses Weidel, Gauland, wenn du den Typ über die Brille klotzt und sowas. Und
wenngleich natürlich ich auch vor diesem bürgerlichen Kostüm, dass sie sich da überhängen, das beängstigt mich dann schon ein bisschen, weil sie sich natürlich, sie wollen ja in der Mitte der Gesellschaft ankommen.
Ja,
und das wollen so irgendwie dahin, dass das wieder so, das musst du mal nur wieder sagen dürfen, sie verschieben ja diese Grenzen immer so über dieses harmlose Äußere, was sie da manchmal vermitteln, das ist dann ja auch sehr gefährlich.
Ja, weil es manchmal auch geschickt ist, ja.
Ja.
Nee, was ich nur meine, dass die so als so direktes Zeug babbeln, so ein Dreck halt, weißt du, so wie so mit Auschwitz-Schande und so weiter, Holocaust und Krim. Das ist alles so klar und so direkt, das plappert so raus. Die verplappern sich halt immer, das ist irgendwie...
Das kann ja auch eine Masche sein. Das habe ich ja auch schon oft bei denen gesehen, dass sie was erzählen und wenn sie dann dafür angegriffen werden, rudern sie zurück. Aber die sie erreichen wollten, ursprünglich mit dieser Message, die haben sie erhalten.
Ja, weil es schon mal draußen ist.
Die interessiert das Zurückrudern dann nicht mehr, sondern die haben nur einfach dann mitbekommen,
so denkt er wirklich.
Und das sind natürlich alles auch so Strategien,
die
nicht ungefährlich sind. Ja. Aber ja, hast natürlich recht. Nur um nochmal drauf zurückzukommen, ist natürlich klar, dass das... sind wir mal vom Thema her natürlich besser in einem Soloprogramm aufgehoben.
Ja, auf jeden Fall.
Und du hast dich aber auch bewusst, und das habe ich dich ja auch schon ein paar Mal gefragt, im Soloprogramm gegen Musik entschieden, oder?
Ja, genau.
Außer der Zugabe
machst du... Außer der Zugabe habe ich... Genau. Ja, weil ich...
Warum?
Weil ich das Gefühl hatte, dass es dann immer so rausreißt irgendwie so. Also ich sehe es komischerweise bei anderen Leuten... oft sehr gerne eigentlich, irgendwie komischerweise auch. Mag das eigentlich auch, wenn dann, also ich war jetzt gerade beim Andreas Rebers, ein riesiges Programm, super gut gewesen. Fantastisch, die Lieder auch so.
Der ja auch wirklich ständig, sagen wir mal, Stand-Ups mischt mit Musik.
Total klasse, total gut. Ich finde es total gut. Ja,
deswegen, und das habe ich mir bei dir, war so meine Vermutung, dass du es ähnlich machst. Und
ja, ich wollte irgendwie den Fluss irgendwie nicht unterbrechen. Ich hatte einfach zu viel Material.
Mhm.
Okay. Ich hab so viel Material, wenn ein Lied dauert dann auch immer dann 4 Minuten. Und da habe ich schon wieder fast 2 Nummern oder ganz viel Material.
Wobei du mir verraten hast, dass dein nächstes Programm möglicherweise ein Musikprogramm
jetzt kommt, wird. Jetzt kommt. Jetzt werde ich es umdrehen. Jetzt wird wahrscheinlich genau...
Alleine du oder mit Band? Oder mit
alleine. Also,
alleine?
Wenn ich ein neues Programm mache, wird es über Musik sein und da werde ich auch mehr spielen, auf jeden Fall.
Das heißt ein Programm über Musik?
Über Musik,
mit Musik.
Mit Musik, genau. Mhm. Genau.
Wann?
Das werde ich...
Dürfen wir?
Keine Ahnung.
Wenn es fertig ist.
2022.
Also 2022 können wir uns das dann anhören. Du hast aber auch noch, um zur Musik wieder zurückzukommen, noch Projekte gemacht. Du hast die groben Junggesellen dann noch gemacht.
Genau.
Hast mir erzählt, dass das so ein bisschen aus einem Flatsch-Revival entstanden ist. Wo ich gesagt habe, so richtig Revival willst du nicht, hast du gesagt?
Nee, schon den Geschmack schon von Flatsch irgendwie so, aber vielleicht ein bisschen rauer und nicht, sagen wir jetzt, nicht so lange Sketche dazwischen und so, keine Verkleidung in dem großen Stil so. Das hat schon Spaß gemacht, ja. Das
und Giftdorf war dann wo an?
Giftdorf war die Ecke, dass ich gesagt habe, ich würde gerne mal Metal machen und habe mir einen Metal-Gitarrist gesucht, den Uwe Lullis. Ich habe immer rumgefragt, kennst du einen, der wirklich Metal spielt, nicht nur so ein bisschen, sondern ja, der Uwe, habe ich mit dem getroffen, wir haben uns super verstanden und haben uns dann über Monate regelmäßig getroffen, haben dann Songs zusammen gemacht. Er hat ein Studio, er ist ja auch ein super Studiotyp und haben die Platte aufgenommen, Olaf noch dazu genommen. Und dann dachten wir, jetzt ziehen wir mal los, machen eine kleine Tour und da gab es überhaupt keine Nachfrage. Da gab es außerhalb überhaupt 0 Karten und Butch Cup war, glaube ich, nur 38 oder
so. Aber hat er nicht die Metal Hammer, diese Zeitschrift, sogar sehr positiv geschrieben?
Es gab so 2, 3, aber das ist auch ein ganz schwieriges Genre. Also wenn du Fans hast, hast du treue Fans für immer. Das ist auch
die auch noch CDs kaufen?
Ein sehr treues Publikum. Siehst du ja, Wacken ist ja innerhalb von Sekunden ausverkauft.
Ja.
Wenn die Aber es gibt natürlich auch so Puristen. Zum Beispiel einer schrieb in irgendeiner Kritik, das fand ich so lächerlich, schon als er die Platte in den Händen hielt, hat er sie in Mülleimer schmeißen wollen, weil die grün ist.
Ah, es darf keine Farbe drauf sein.
Passt, muss schwarz sein. Passt anscheinend überhaupt nicht zum Metal.
Und wenn man die Schrift lesen kann von einem Bandnamen, ist auch schon scheiße.
Auch schon scheiße, ja. dass ihn das schon gestört hat, dass das grün ist, das fand ich ja. Also ich hätte verstanden, dass Sachen ihn stören, die wir so reingebastelt haben, Trompeten anfangen und so ein Zeug, und Mandoline und so ein Zeug. Mhm. Aber das haben wir ja bewusst auch alles gemacht, weil wir wollten uns auch schon ein bisschen was anderes machen, auch so.
Gibt's auf YouTube noch zu sehen? Da kann man den Hörern auch sagen, dass das Video von Fritz, ne?
Genau, es gibt zwei Songs, ja. Fritz gibt's und gibt noch einen Song irgendwie.
Fritz, muss man sagen, war so ein bisschen die Fritzel.
Nee, Fritz war, das gab drei Sauerland-Terroristen, die da die Leute in die Luft sprengen wollten. Und ja, da hieß eine Fritz und da war auch tagelang immer Fritz in den Zeitungen und so, Fritz. Und das ist ja aus der Sicht von der Mutter, was machst du da unten im Keller und so? Eigentlich bau da eine Bombe, verstehst du? Ne? Ja. Das war die Nummer, also Mutter und ihre Angst.
Also das sollte man sich auf jeden Fall angucken, ist echt klasse. Und aber machst du nicht mehr, Gift Dwarf ist...
Nee, das haben wir dann irgendwie dann... Wir haben uns überlegt, das kam von mir aus, ich habe gesagt, wollen wir wirklich jetzt noch wochenlang proben? Vielleicht für 30 Leute, wir müssen Satzgesang machen, wir haben keine Show, wir haben gar nichts, wir haben nur eine CD und gar nicht. Ist dann allen haben gemeint, ja, aber wäre doch dann schade, wäre doch dann alles umsonst. Nee, umsonst ist doch nie was, wir haben doch trotzdem unseren Spaß dabei gehabt. Und dann haben wir uns entschieden, es zu lassen. So.
Und jetzt machst du Insulin.
Insulin, ja, mit der Sängerin.
Aber
der
Soul geschrieben.
Soul, ja, Insulin. Also, ja, das ist so eine kleine Band mit zwei Frauen, einer Schlagzeugerin und einer Sängerin, die Kerstin V. von Rodger Monotones. Und das spielen wir ganz minimal im Jahr, vielleicht 2-3 Mal oder so. Und proben hauptsächlich und so, da geht es um die Musik eigentlich mehr so. Weil wir spielen dann irgendwie, wie am Anfang mit Covern und inzwischen habe ich aber schlage ich immer Sachen auch vor aus meinem Repertoire der verschiedenen Projekte und da ist jetzt alles Mögliche drin bei uns. Es ist eine gute Mischung inzwischen.
Auch Comedy-Elemente dabei?
Ja, ich mache ein bisschen Ansage dazwischen und so, vielleicht musikalische Art an ein paar Stellen mal so. Aber es ist keine Comedy-Band in dem Sinn. So. Schon sehr pure Musik und macht aber Spaß, weil wir auch Songs manchmal zwei zusammenmischen, zwei Bekannte, die nicht zusammenpassen und so. Dann spielen wir sogar einen Flatsch-Song von Dirty Dubbies-Platte, ich habe ja eine Platte mit einem Rapper gemacht, mit der Madness. Yeah. Da spielen wir inzwischen schon jetzt von der Platte schon 3 Stücke. Auch das, auch ganz interessant. Und Chrom Junggesellen spielen wir, glaube ich, auch eine Nummer oder zwei und das ist ganz interessant.
Das heißt, es fließt jetzt alles so ein bisschen zusammen?
Jetzt fließt alles rein. Also was, ich überlege immer, was könnte man probieren, was könnte passen. Ich habe auch von meinem Solo-Album jetzt mal neulich, haben wir mal eins probiert, My Little Black Sister. Mm. Das ist die Geschichte, weil ich habe ja, ich bin ja so halb Ami, bin ja so, meine Mutter hat es ja mit Amerikanern gehabt und ich bin ja aus da irgendwie von so einem Jungen dann. Und da gab es auch noch irgendwie eine schwarze Schwester irgendwann mal. Und die wurde dann aber weggegeben. Ich habe es leider nie rausbekommen, solange ich gestöbert habe über Verwandte und Tanten und Onkel. Die wurde unter der Hand weggegeben und so. Also es war damals eine Schande, weißt du? Mhm. Frau ohne Mann und dann noch ein schwarzes Kind. Und das wollte ich immer schon mal was drüber machen. Und das habe ich in Englisch gemacht, das Ding. Ich mache ja öfters Texte in Englisch mit der Geraldine Blecker, mit einer Engländerin. Und das gefällt mir total gutes Lied. Und deshalb ist endlich jetzt mal auch mal das Thema gemacht. Where's my little black sister? Mhm. Also geht's drum, ja, ihr scheiß Soldaten, ihr vögelt hier rum und dann zischt ihr ab und lasst die Frauen hier und so ein Zeug und so. Und dann überlege ich mir, wo die ist. Und was auch so lustig war zu dem Thema, war meine Oma immer, wenn ich gesagt habe, Oma, habt ihr keine Adresse? Gar nicht, nein, es waren reiche Leute, da geht's gut und so, macht ihr keine Gedanken, sag ich, mich hätte es trotzdem mal interessiert. Und immer, wenn irgendeine schwarze Sängerin im Fernsehen war, das könnte deine Schwester sein. Eine hieß mal Ramona, dann sag ich, Oma, die ist 40. Und dann kam eine 70-jährige Opernsängerin, sag ich, Oma, die ist viel zu alt, die ist 70, weißt du. Opernsängerin, immer wenn du schwarz, das könnte sein. Sag ich, hör mal auf mit dem Scheiß, das könnte sein. Du.
Aber es war dann in der Familie dann immer Thema, also offensichtlich.
Es wurde totgeschwiegen. Nee, ich musste
nur deine Oma hat immer gesagt, das könnte sein, oder?
Meine Oma hat ab und zu mal so alle paar Jahre, mal, wenn ich bei ihr im Taunus war, an Weihnachten, dann kam dann so eine schwarze Opernsängerin, das könnte deine Schwester sein, Gerd. Dann sag ich, nein, das könnte sie nicht sein.
Okay.
So saublädo.
Du hast vorhin gesprochen darüber, dass du diese Kritik, wo du gesagt hast, dass der bei Giftbrau auf das Cover schon scheiße fand, ist weggeschmissen hat. Kritiken, liest du Kritiken?
Ja, ja, klar.
Und wie gehst du damit um?
Ich lese Kritiken. Und was über Badesalz die letzten Jahre passiert, so die letzten 2-3 Programme, bin ich immer komplett überrascht. Denke ich, das kann doch gar nicht sein, dass durch die Bank, das sind alles gute Kritiken, das macht mir immer Angst. Da denke ich mir, jetzt muss bestimmt irgendwann die Phase kommen, wo es einen zerreißen. Aber ich glaube, die hatten wir schon extrem. Es gab auch eine Phase, wo uns Leute immer so, immer mit diesen Begriffen, die Blödelbaden und so ein Zeug.
Ja, das ist der Klassiker, die Blödelbaden.
Die Blödelbaden. Ey, wie konnten die krasseste Nummer machen. Wir haben ja auch manchmal ganz krasse Nummern gemacht. Ich habe mal eine Skinhead-Mutter gespielt, wo der Sohn mit dem Benzinkanister losgeht. Ich glaube, die wollen im Asylheim vorbei. Und ich weiß auch nicht, was der da, welchen Tank oder sowas. Eine saublöde Nummer, weißt du? Die habe ich geschrieben, so aus so in dieser Ambition heraus, wenn die immer gefragt werden, die Eltern, ja, haben sie doch nichts mitgekriegt.
Ich wusste nicht, dass das der Adolf da im Zimmer ist. Und dieses mit dem das Kreuz da, mit den Kreuzen da, das wusste auch nicht, was es ist.
Und da habe ich so eine Nummer geschrieben und die fand ich sau gut. Die fanden auch viele Leute gut, die ein bisschen was, sag mal, in der Birne hatten. Ne? Aber dann gab es auch mal Leute, die entweder die zu hart fanden oder, ach, das kann man nicht machen, sag ich, doch, das kann man machen. Genau, dieses, da können sich ruhig mal ein paar Leute spiegeln da unten von mir aus, weißt du. Weil die auch beide Aspekte hatte. Die hatte eine politische Aussage und war auch lustig, auf einer Badesalzart. Ja. Das haben wir ja immer. Fressen gegen rechts zum Beispiel oder sowas, Essen gegen rechts, das Sketch, den wir gedreht haben und so. Auch so, jetzt war der gerade nochmal hier. Irgendwas muss man machen, gegen rechts, Radikalität, gegen den auch noch Schnitzel. So. Ja. Das ist, sowas liest man und denkt immer, sag mal, seid ihr alle bescheuert oder weißt du so.
Aber das wurde euch letzten Endes nicht angerechnet.
Genau, viele Leute haben
das immer dann als die Blödelbaden.
Vergessen, genau. Du konntest 2 Stunden, 3 Stunden spielen und so die kritischen Nummern oder irgendwie anderen Nummern wurden immer unter den Tisch. Und immer war es nur der Blödelbad und Applewein und Applewein-Humor und sowas. Und das ärgerte einen dann schon oft, ganz ehrlich gesagt. So. Oder machst ein super Konzert, irgendwie in unserem Schluss steht als letzter Satz, auch mit der Band zum Beispiel, dann, naja, für einen Äppler immer noch gut genug. So ein Satz, so ganz abfällig und arrogant, weißt du, so, das ist dann, also, denk mal schon,
du Arschloch. Vor allem, man muss dann, ja,
da sind tausend Leute draußen abgefahren, die sind nach Hause, die haben gesungen, die Lieder noch nach Hause, weißt du, und du schreibst nach für einen Äppler immer noch gut genug.
Ja, und vor allem, gerade so ein Satz ist ja eigentlich auch nicht professionell von dem Journalisten
da ja, in dem Moment. Aber da gibt es ja einige, das weißt du ja selbst.
Ja, natürlich. Und das Schlimme ist,
die wollen dich auch beleidigen, die wollen dir auch wehtun. Die wollen dir wehtun. Also einer hat mal geschrieben, ich sage jetzt keinen Namen, das war mir klar, dass er mich jetzt irgendwann zerreißt. Dann hatte ich in einem Programm, habe ich irgendwas über Schauspielereien gemacht und so, habe mich da so amüsiert und so. Und dann schrieb er dann, eins ist auf jeden Fall klar, Schauspielern kann er auf keinen Fall. Und damit wollte er mich genau treffen.
Weißt du? Also wollte dir vermitteln, du machst dich hier lustig über welche, die es richtig können.
Genau.
Aus dafür bist du
und selber. Und egal, wie viel 100.000 Sketch ich in vielen Rollen gespielt habe oder so, das ist dann scheißegal. Er schreibt dann mit einem Satz, so wie er hat es jetzt bestimmt, so er kann es auf keinen Fall, weißt du, und so ein Zeug.
Und das Lustige ist, weil du sagst, ich will seinen Namen nicht nennen, du weißt genau, wie er heißt.
Natürlich weiß ich,
wie er heißt. Okay, und du weißt, und das ist so einer, so ein Name, der einfach
der immer wieder so. Der immer einem immer wieder zerrissen hat. Der immer so Punkte sucht und immer so reinsticht und immer so verletzen will, eigentlich so. Und denkst, was hast du für ein Problem? Was hast du für ein Problem?
Das Problem ist, ich versuche es dann auch so aus der Perspektive, aus der anderen zu sehen. Natürlich ist ein Verriss interessanter zu schreiben und zu lesen, als es jetzt ein, sagen wir mal, einfach ein nüchterner Bericht ist oder so, oder eine nüchterne Analyse. Eine Eloge auch.
Aber nur, wenn du immer so spürst, dass es so persönlich ist.
Ja, na klar.
Dann macht es keinen Spaß.
Aber die gehen ja dann auch gezielt dahin,
genau.
Und sie wissen schon vorher, es wird ihnen nicht gefallen.
Die wissen schon nach 10 Minuten.
Und das finde ich dann immer schwierig, weil sie dann dem Leser auch keinen Dienst erweisen. Mhm. Wenn ich Probleme habe mit Comedy oder mit dem, wie auch immer, wenn man diese Unterscheidung auch noch trifft zwischen Comedy und Kabarett und man steht nur auf das politische Kabarett, das ist mein Ding.
Nee, man muss
geht woanders hin, nur ums tot zu schreiben, kaputt zu schreiben.
Sie können das nicht mehr. Die Leute können nicht so unvoreingenommen irgendwo hingehen und sagen, pass mal auf, eigentlich bin ich jetzt nicht so. Also bei mir ist ja oft so, teilweise manchmal bin ich ja irgendwo hingegangen, wo ich irgendwie sogar ein bisschen voreingenommen war und dachte, na, ob mir das gefallen wird und so. So doll fand ich es jetzt gerade im Fernsehen nicht. Also ich fand zum Beispiel eine Zeit lang mal ganz am Anfang den Olaf Schubert jetzt gar nicht so riesig, wenn ich die einzelnen Nummern gesehen habe, fand ich so okay. Und dachte ich mir, ganzes Programm weiß ich nicht und so. Und dann bin ich nach Aschaffenburg und war komplett begeistert. Dann habe ich eine Fachhochschule noch mal gesehen, noch kompletter begeistert. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Und er hat mich selbst so überrascht. Und bei der Lisa Eckert war ich auch gespannt, wie ich ein ganzes Programm finden werde. Weil ich immer nur einzelne Nummer kenne, die ja dann ihre verschrobene österreichische intellektuelle Art. Dann denke ich, wie wird ein ganzes Programm sein? und dachte, hoffe ich, ist es da nicht zu anstrengend. Und es war total locker und cool, wie sie auch mit den Leuten zwischendurch umgegangen ist und so. Und es war auch klar. Und das muss man sich einfach geben. Man könnte jetzt diese Eingenommenheit, die man vorhat, oder diese Vorurteile, könnte man jetzt sofort so festfressen im Kopf, dass man da nicht mehr von abweicht. Dass man jetzt eigentlich immer nur nach Bestätigung sucht. Und das habe ich das Gefühl bei vielen Leuten. Die gehen rein und suchen immer nur eine Bestätigung. Weißt du?
Ja.
So wie das Ehepaar, wenn es sagt, der Onkel, der war ja schon wieder so. Und sagt, aber der war doch nett, der hat doch Kuchen hingestellt. Ja, gut, der hat doch Dings, hat er dir noch Parfum gegeben, doch geschenkt. Ja, aber trotzdem, aber der hat doch das noch. Ja, aber da. So kommt mir das vor. Man sucht immer das Schlimmste.
Ja. Das war der erste Teil des Gesprächs mit Gerd Knebel. Der zweite Teil kommt nächste Woche. Bitte nicht vergessen, den Podcast zu bewerten und zu abonnieren.